Leib und Seele. Das Überlebensmagazin bei Lora München. Leib und Seele.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Wissenschaft kontrovers mit Lisa Popp.
Hallo.
Wolfgang Göde.
Hallo.
Und mir, Günther Löffelmann. Wenn Sie sich jetzt auf eine Sendung zu Genetik und Epigenetik gefreut haben, dann müssen wir Sie leider vertrösten, denn unser Studiogast musste seine Teilnahme aus terminlichen Gründen verschieben. Aber wir haben uns ein anderes spannendes Thema für Sie vorgenommen. Wir wollen uns nämlich dem Begriff der Zeitenwende widmen, der ja seit einer Rede von Bundeskanzler Scholz Konjunktur hat. Anlässe, die Zeiten zu wenden, gibt es reichlich. Und die Leitplanken der Gesellschaften im globalen Norden, der Kapitalismus beispielsweise, der Individualismus, die Orientierung am Konsum, haben sich als wenig hilfreich erwiesen, um die aktuellen Krisen gut zu meistern. Unser Kollege Wolfgang Göde meint daher, dass es jetzt an der Zeit ist, sich an den Werten und Lebensphilosophien präkolumbianischer Gesellschaften zu orientieren, um einen dringend notwendigen Wandel einzuleiten. Und Lisa und ich wollen wissen, wie er bitteschön darauf kommt und ob das mehr sein kann als eine romantische Vorstellung. Wolfgang, steigen wir ein in die Diskussion. Über welche Gesellschaften sprechen wir da überhaupt?
Also grundsätzlich sprechen wir von allen Gesellschaften, die wir einmal unterentwickelt genannt haben, aus eurozentrischer Sicht. Gesellschaften, die wir als Eingeborene bezeichnet haben, Gesellschaften, die wir kolonialisiert haben im 17., 18., 19. Jahrhundert. Also alle, die so ein bisschen der Wurmfortsatz Europas, gerade der Großmächte, Großbritannien, Spanien, Frankreich, aber auch Deutschland gewesen sind.
Das heißt konkret, wir reden über Inkas, Mayas, Azteken.
Wir müssten eigentlich über alle Völker reden, die hier unter diesen Schirm passen, also asiatische, hauptsächlich afrikanische und insbesondere amerikanische. Und in dieser Sendung werden wir über die Indigenen von Nord-, Mittel- und Südamerika sprechen.
Was zeichnet denn diese Gesellschaften aus, dass du sie jetzt ins Feld führst?
Diese Gesellschaften zeichnet aus, dass sie eine sehr hochentwickelte Kultur hatten, bevor die Europäer kamen. Eigentlich nach heutiger Sicht und nach neuesten anthropologischen und archäologischen Kenntnissen höher entwickelt als die Europäer im Sinne eines Gemeinschaftssinnes, im Sinne eines Gemeinsinnes, im Sinne einer gemeinsamen Verbundenheit. Sogar im demokratischen Sinne, dass Entscheidungen im Konsens getroffen worden waren und nicht, was die Europäer kannten, immer von oben nach unten. Derjenige, der mehr Macht hatte in der höfischen Gesellschaft, der hat angegeben, was gemacht wurde. Und alle mussten folgen. Und wenn sie nicht folgten, dann wurden sie bestraft.
Aber die hatten doch auch ihre Priester beispielsweise und ihre Herrscher.
Natürlich. Insofern hast du völlig recht. Man darf es weder romantisieren noch idealisieren. Diese Völker waren an sich auch im Norden wie auch im Süden schrecklich. Sie standen nicht so sehr den Europäern nach. Aber untereinander im Stamm selbst, in der Gemeinschaft, herrschten zwei Begriffe, Gleichheit und Freiheit. Nur außerhalb oder gegenüber Feinden außerhalb ihrer Gemeinschaften waren sie kriegerisch. Aber dieses Gehorsamgefühl, diese Hierarchien, die Kasten, die europäische Feudalgesellschaft kannte, die hatten sie offensichtlich nicht. Obwohl gleichwohl, natürlich gab es Priester, natürlich gab es eine Religion, natürlich gab es in den größeren Gemeinschaften auch Könige. Aber insgesamt, selbst in Peru bei den Inkas, herrschte Gemeinsinn im Volk. Man machte Sachen gemeinsam. Es gab kein Eigentum, es gab nur allgemeines Eigentum, es gab kein Geld, es gab ja etwas, was wir immer sagen, ein Kollektiv. Deshalb wurden diese Gesellschaften auch romantisiert und einige meinten, das war eine idealtypische kommunistische Gesellschaft.
Das ist ja jetzt zunächst mal ein Gegenentwurf zu den Werten und Vorstellungen der Gesellschaft, der damaligen Gesellschaften in Europa. Ein Gegenentwurf heißt aber noch nicht automatisch, dass es erfolgreicher ist oder besser.
Gut, die Europäer waren mit ihrem Individualismus, mit ihren Befehl-Gehorsam-Strukturen, mit ihrer damals im 15. Jahrhundert schon vorhandenen Wissenschaft, mit ihren seegängigen Schiffen, wahrscheinlich den Indigenen technisch, in vielen voraus. Deshalb natürlich auch natürlich waffentechnisch. Deshalb gelang ihnen natürlich die Eroberung des Kontinents, des gesamten amerikanischen Kontinents. Man überlege sich, 100 Spanier konnten das größte Reich der damaligen Zeit, das war größer als China, das Inka-Reich, einnehmen. Das ist eigentlich unglaublich aus heutiger Sicht. Und Cortés in Mexiko hatte nicht viel mehr Leute. Das war natürlich der Waffentechnik geschuldet. Das war natürlich auch der Goldgier geschuldet. Das war den Pferden geschuldet, die sie hatten. Vielen anderen, auch dem Rat. Die Inkas, die indigenen Gesellschaften hatten kein Rat. Und das war ein großer Vorteil, das war eine der größten Erfindungen. So kam vieles dazu, dass einfach diese europäischen Gesellschaften mächtiger waren. Aber in sich, als Wertegemeinschaft, waren sie aus heutiger Sicht eben eigentlich den Indigenen unterlegen, weil es dort mehr gemeinsam, mehr Demokratie, mehr Freiheit gab und auch mehr Gleichheit.
Du hast zu diesem Thema ja auch schon einen wissenschaftlichen Aufsatz verfasst und hast darin auch geschrieben, dass es durchaus Strömungen in Europa gegeben hat, die das so ähnlich gesehen haben, wie du es darlegst, ne? Dass das Ganze Vorbildcharakter hat.
Ja, dieser Aufsatz Falling Walls, also das Stürzen der Mauern zwischen Nord und Süd, nicht zwischen Ost und West, sondern zwischen den historischen Mauern zwischen global Nord und global Süd, der nimmt das durchaus ins Auge, dass, dass in Europa es viele Sympathisanten gab für das, was sie in Amerika gesehen hatten. Es wurde im 18. Jahrhundert, 50 Jahre vor der Französischen Revolution, zu einem großen Thema, nicht nur in Frankreich, sondern in allen Hofgesellschaften Europas, wie die Indigenen lebten. Dass sie eben sehr viel unter sich, wie gesagt, im Stamme selbst freier und gleicher waren als die Franzosen und als die Engländer und als die Deutschen und als die Spanier. Das hatte großen Einfluss, große Wirkung auf die französischen Intellektuellen, auf Rousseau zum Beispiel, der natürlich nicht oder dessen Wort von zurück zur Natur natürlich nicht vom Himmel fiel, sondern letztlich das Ergebnis dieser Auseinandersetzung war und der mit einem Satz Geschichte gemacht hat, dass der Sündenfall der Menschheit das Einrammen des ersten Zaunpfahls, des ersten Grenzzaunpfahls war, eben Privateigentum. Das machte ihn natürlich auch zu einer der bestgehassten Menschen in Frankreich, weil Eigentum, Geld, die Gier nach Geld oder sagen wir einfach der wirtschaftliche Wille, Geld zu vermehren, das war sowas von verwurzelt mit dem europäischen Staatensystem, das passte in keinerlei Gedankenwelt. Aber die Indigenen, die lebten halt ohne Geld, ohne Privatbesitz, nicht nur im Süden, sondern auch im Norden, die Irokesen. Es gab einen berühmten Irokesenhäuptling, der hieß Der hieß Kondiaronk. Der lebte an den großen Seen, also Eriesee, Michigansee. Es war der Intellektuelle der Indianer oder die Indigenen, der sagte, also das Geld ist der Teufel der Franzosen. Da beginnt alles Übel und das ist das lebendige Schlachthaus. Und das alles hatte Wirkung. Das kam nach Europa. Die Jesuiten schrieben darüber. Das wurde in Europa verbreitet. Das kam in Paris auf die Bühnen. Das waren die sogenannten wilden Kritiken, wo ein Schauspieler einen Wilden, wie die Indios, die Indianer genannt wurden, einen Indigenen darstellte. Und wie beim Münchner Derblecken im Fasching der Adelsgesellschaft den Spiegel vorhielt und die von oben bis unten geißelte, was für eitle, selbstsüchtige, geldgierige, gepuderte mit den verrückten Perücken und das alles für künstliche Menschen waren. Und das hatte eben ganz, ganz viel Einfluss und führte irgendwann durch Eskalation dann auch zur Französischen Revolution mit
Das
dem
heißt,
Schlagwort
das ist nicht,
Freiheit und Gleichheit.
aus deiner Sicht ist das nicht nur Belustigung gewesen, Kuriosität, Neugierde, sondern aus deiner Sicht hat das auch einen Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung in Europa der damaligen Zeit gehabt.
Oh ja, dafür gibt es etliche Quellen und da beziehe ich mich auf das Werk von der beiden Anthropologen, Archäologen Graeber und Gangrow, das sind Briten, die haben das Buch auf Englisch geschrieben, The Dawn of Everything, die Dämmerung von allem, ein Neubeginn der Geschichte der Menschheit. Und die haben das in ganz vielen Quellen nachgewiesen, wie diese amerikanische Lebensphilosophie nach Europa, hauptsächlich Frankreich, sickerte. Von Frankreich. Frankreich war der Stern Europas. An allen Höfen, alle Gebildeten, auch Friedrich II. Haben Französisch gesprochen. Von Frankreich breitete sich das wie ein Lauffeuer aus und löste Diskussionen aus. Bücher wurden geschrieben, Theaterstücke. Und es war also gar nicht lustig, sondern hatte ganz, ganz tiefe Wirkung.
Du hast ja auch geschrieben, dass die Aufklärung inspiriert ist von diesen Werten und Lebensphilosophien der präkolumbianischen Gesellschaften. Kannst du konkret sagen, was davon eingegangen ist in die Aufklärung?
Nach den Indizien, auch was gerade die eben zitierten Autoren angeht, sind die beiden Schlagwörter, ich hatte es kurz erwähnt, Freiheit und Gleichheit, das war der Slogan, der Schlachtruf der Französischen Revolution, sind aus den amerikanischen Lebensgesellschaften der Indigenen nach Frankreich herübergewandert und wurden dort in den Salons, in den Literatursalons, in den Philosophiesalons aufgegriffen und wanderten dann schließlich in die Französische Revolution ein. Warum Gleichheit? Gleichheit, weil es eben die Indigenen abseits von den, wie du erwähnt hast, Priestern unter sich auf Augenhöhe agierten. Deren Waffe war nicht irgendwie die Repression, sondern war die Zunge, war die Diplomatie. Derjenige, der am besten argumentieren konnte in gemeinschaftlichen Versammlungen, gewann. Das war natürlich in Frankreich und in Europa damals noch nicht der Fall. Also Gleichheit, was wir heute sagen, auf Augenhöhe sich begegnen. Und Freiheit, Freiheit. Natürlich lebten die, gerade die kleineren Stämme, aber auch im Inka-Reich, das natürlich beherrscht war durch einen Sonnenherrscher, so ein bisschen wie Ludwig XIV., Sonnenkönig, der Staat bin ich. Aber lebten die Menschen in ziemlicher Freiheit. Es gab viel mehr sexuelle Freiheiten, was natürlich die Siedler, die Einwanderer, also absolut verstörte, weil die das eben nicht kannten und weil die Kirche natürlich mit allen Rohren dagegen schoss. Aber dennoch, das alles wanderte rüber nach Frankreich, nach Europa und und ja, munitionierte einen Umschwung, eine revolutionäre Stimmung. Ist natürlich nur ein Teil dieser ganzen Philosophie, warum es zur Französischen Revolution, zur Aufklärung kam. Und Aufklärung ist ja eigentlich ein Thema von 400 Jahren mit ganz vielen verschiedenen Etagen. Und das Politische, die politische Freiheit ist ja nur ein kleiner Teil davon. Aber Freiheit und Gleichheit, glaube ich, das ist belegt, kommt aus Amerika, von den Indigenen.
Gut, wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Sind wir gespannt auf jeden Fall. Nach einer kleinen Musikpause bleiben Sie dran, gleich geht's weiter.
Der Krieg ist ein besseres Geschäft als der Friede. Ich habe noch niemanden gekannt, der sich zur Stillung seiner Geldgier auf Erhaltung und Förderung des Friedens geworfen hätte. Karl von Ossietzky.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92,4, im Kabel auf 96,75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Und hier sind wir wieder bei Wissenschaft kontrovers und der Frage danach, wie wir die Zeitenwende einläuten. Lisa, du hast eine Frage an den Wolfgang.
Ja, und zwar zu den zwei Punkten, bei denen du meintest, dass die von den indigenen Völkern in die Aufklärung übernommen wurden, das Thema Freiheit und Gleichheit. Zur Freiheit, da ist es ja bei den indigenen Völkern so, dass, wie du schon meintest, dass die innerhalb vom Stamm wohl größer war, allerdings ja nur bis zur Stammesgrenze. Also, dass jetzt sich jemand aus dem Stamm verabschiedet und sein eigenes Ding macht, das ist ja wahrscheinlich nicht so möglich gewesen, wie es zum Beispiel heute möglich ist im europäischen Raum, dass man als junger Mensch woanders studiert oder seinen Wohnort wechselt. Da sind die Grenzen, so stelle ich es mir zumindest vor, bei den indigenen Völkern dann doch enger, was für mich gegen Freiheit, den Freiheitsgedanken spricht. Und zur Gleichheit, da gleich die zweite Frage, dass zum Beispiel Frauen ja wahrscheinlich nicht gleichgestellt waren innerhalb von einem Stamm. Also so, ich habe jetzt eine kurze Dokumentation über einen indigenen Stamm in Südamerika angeschaut und da gab es eine ganz klare Trennung zwischen Frauen schlafen da, Männer da und der Kontakt ist nur ganz eingeschränkt möglich, nur unter ganz bestimmten Auflagen und das klang jetzt auch nicht nach Gleichheit.
Ja, vielen Dank für diese Fragen. Zur Frage der Freiheit, das ist natürlich eine sehr westliche, eurozentristische Sicht, dass man jetzt in verschiedenen Ländern der Welt studiert. Hier in Kolumbien, wo ich bin, ist die Familie immer noch etwas beinahe Sakrales. Und da sehe ich durchaus etwas, ein indigenes Erbe drin. Man bleibt bei der Familie. Die Mutter ist die größte Autorität, das auch gleich zu den Frauen. Bei unserem Majordomus, der auf der Finca uns hilft bei der Bewirtschaftung, das sind 10 Kinder, die leben alle zusammen auf einem Stück Land. Die Mutter geht auf die 80 zu und das ist die Queen, die bestimmt, wo es lang geht. Ne? Also einerseits sehr viel Emanzipation von Frauen, auch wenn sie nach außen möglicherweise nicht so erscheinen. Und gleichzeitig auch wenig vielleicht Bedarf, Lust, das Dach der Familie, die Großfamilie zu verlassen, irgendwo anders hinzugehen. Nicht? Also das haben wir bis heute ganz stark in Kolumbien und in Lateinamerika. Ich habe immer gesagt, Lateinamerikaner mit dieser Vorstellung, mit dieser Lebensweise hätten nie die Welt erobern können, anders als die Spanier, weil sie eher lieber zu Hause bleiben und sich da auch einer matriarchalischen Herrschaftsform sehr gerne unterordnen. Und das ist die Mutter. Den Mafia-Bossen wird gesagt, dass die vor nichts, vor gar nichts, vor weder dem Papst noch vom Regierungschef noch sonst wen Respekt hatten, aber Escobar nur vor seiner eigenen Mutter.
Wie ist es mit der Schwiegermutter?
Die Schwiegermutter ist ein ständiges Thema von Witzen, wie bei uns auch, aber noch sehr viel stärker. Und es ist eigentlich ein schweres Los, das eine verheiratete Frau eingeht, wenn sie sich in das Haus einer Schwiegermutter begibt. Da ist sie dann halt eher Bedienstete, vielleicht sogar Sklavin. Aber das kennen wir von den Chinesen und von anderen asiatischen Ländern auch. Schwiegermütter und Schwiegertöchter, das ist ein gespanntes Verhältnis.
So. Genau, aber das heißt, die Freiheit habe ich ja dann jetzt, für dieses Beispiel der Frau, habe ich ja nur, wenn ich mich auch in die Rolle der Mutter begebe. Wenn ich sage, ich bin die Frau des Hauses, ich übernehme diese Verantwortung, diese Machtstruktur. Wenn ich das aber nicht will, dann habe ich keinen Platz in dieser Form von Gesellschaft, oder? Wenn ich jetzt die Mafia-Bossin werden will, dann wird es schwierig.
Das ist wohl richtig, das ist wohl richtig, obwohl ganz, ganz viel in Bewegung ist in den lateinamerikanischen Gesellschaften. Viele Frauen heiraten gar nicht mehr, wollen keine Kinder mehr haben. Ein Rutsch innerhalb von 2, 3 Generationen von 10 Kindern bis zu keinem Kind, auch weil die Bildungsangebote immer besser werden, weil die Karriere für viele Frauen sehr viel wichtiger erscheint als zu heiraten und dann sich dem immer noch verbreiteten Machismus zu beugen. Aber was ich zu Frauen noch sagen wollte, Lateinamerika ist glaube ich, 15.000 Kilometer von Norden bis Süden. Das gibt unglaublich viele amerikanische Gesellschaften, Stämme, unheimlich viele Tausende von einheimischen, indigenen Sprachen, von Umgangsformen, die nicht in dieses Passepartout oder das Dach passen. Zum Beispiel aber in Amazonien, was auch wiederum ein Riesengebiet ist und von unheimlich vielen verschiedenen indigenen Stämmen bevölkert wird, wissen wir, es gibt dort Priesterinnen, es gibt dort Schamaninnen, es gibt dort Frauen mit sehr viel, auch nach außen hin, nicht nur im Haus, sehr viel politisch-gesellschaftlicher Macht. Der Papst hat ja im Vatikan 2019 eine große Versammlung von lateinamerikanischen religiösen Katholiken veranstaltet. Und dort kam die Frage auf, dass Schamaninnen und Mitglieder der katholischen Kirche in Amazonien sehr viel mehr Rechte haben, sehr viel mächtiger sind als Frauen in der deutschen europäischen katholischen Kirche und dass das ausbalanciert werden muss, wenn der Vatikan, wenn die katholische Kirche in Amazonien weiterhin ein Standbein haben will. Also wir sehen ganz viel in Bewegung, aber grundsätzlich klar, sind auch die lateinamerikanischen, die indigenen Gesellschaften hauptsächlich, so wie die europäischen es von Anbeginn gewesen sind, Männergesellschaften.
Jetzt könnte man ja sagen, dass Europa eigentlich keine schlechte Entwicklung genommen hat und sich sozusagen das Beste aus zwei Welten einverleibt hat. Inspiriert durch die präkolumbianischen Gesellschaften haben sie Freiheit und Gleichheit zum Wert erhoben, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite haben sie sich durch Wissenschaft und Technik einen enormen Vorsprung, einen enormen Zuwachs auch an Lebensqualität erarbeitet. Wo ist das Problem?
Also zwei Aspekte zu deiner Frage, Günther. Das eine ist, du bist jetzt schon beinahe infiziert, indigen infiziert, denn das Gemeinsinnige, die Kooperation, das Zusammenspannen verschiedener Gedanken, das Fachausdruck Plurinationale, Plurisoziale, die Mehrheit, das hast du jetzt gerade gemacht. Du hast zwei verschiedene Gedanken zusammengeschweißt. Dafür sind die Indigenen bekannt gewesen. Das haben sie gemacht. Auch in dem großperuanischen Inka-Reich wurden Dorfgemeinschaften immer irgendwie zusammengefasst mit ganz vielen eigenen Rechten, mit denen sie kooperieren konnten. Sie durften sogar ihre Religion behalten. Das ist so ein bisschen also, was du jetzt gesagt hast, das Prinzip, wie auch was Darwin gesagt hat, dass in der Kooperation das Geheimnis erfolgreicher Natur liegt, nicht im Wettbewerb. Das ist das eine. Jetzt Technik und Wissenschaft, die natürlich auch in der Aufklärung entstanden sind, aber unter ein bisschen anderen Bedingungen. Ob die uns wirklich weitergebracht haben, ich weiß es nicht. Wir seit Jahrzehnten mittlerweile beinahe denken wir über das Artensterben nach, über die Klimakatastrophe, die ja wohl anscheinend in diesem Sommer erst einen ersten Climax erreicht hat. Viele Leute sind unglücklich. Konsumismus führt nicht automatisch zu mehr, mag vielleicht zu mehr Geld führen, aber nicht zu mehr Glückseligkeit. Wir haben einen Krieg in Europa. Es gibt ganz viele Leute, die negativ in die Zukunft sehen. Möglicherweise haben wir eine völlig neue Machtbalance, wo das Zentrum in China, in Asien ist und wo Europa nur noch Appendix ist, Amerika vielleicht auch. Also ganz, ganz vieles in Bewegung. Was ich sagen will, ist, ob die Technik, die westliche europäische Technik für uns so gut war am Ende, die ja letztlich auf Ausbeutung, so wie die Europa, die Eingeborenen Afrikas und Amerikas ausgebeutet hat, beuten wir die Schätze in der Erde aus, Öl, Gold, alles, was sich vermarkten lässt. Das ist die Frage. Und hier stoßen zwei Prinzipien zusammen. Das Lineare des westlichen Denkens, alles muss größer werden, alles muss ansteigen. Wir brauchen immer mehr Geld, wir brauchen immer mehr Energie, wir brauchen immer mehr Geld. Und das Zirkuläre, das Kreisdenken der indigenen Gesellschaft, dass alles letztlich geerdet wird in Mutter Natur und alles, auch ein Stein, lebendig ist und eine Seele hat. Und alles, und das ist ja auch eine Binsenweisheit, wissen wir, alles letztlich miteinander in Verbindung steht und eine Gesamtheit viel größer ist, das Ganze viel größer ist als die einzelnen Teile.
Wo lebt dieses zyklische Denken heute noch in Lateinamerika?
Das ist die Frage. Denn so viele Indigenen gibt es ja nicht. Die meisten sind ja verwestlicht oder, wenn man das zynisch sagen würde, sind toxisch, sind durch die westliche Lebensform beeinflusst oder vergiftet. Wissen eigentlich, das stelle ich immer wieder fest, bei ganz vielen Bolivianern und Peruanern, wo es noch ganz viele indigene Wurzeln gibt, wissen eigentlich gar nicht so richtig, wo sie hingehören, in ihre eigenen Communities, die es durchaus noch gibt, oder in den Westen oder in den Norden. Besonders wenn sie studiert haben an europäischen oder US-amerikanischen Universitäten. Und dann hast du natürlich ganz viel verwahrloste Inios, hier zum Beispiel in Kolumbien, die eigentlich nur betteln und mit ganz vielen Kindern, 15-jährige Mädchen haben vielleicht schon bereits 3, 4 Kinder, mit denen sie durch die Gegend ziehen und betteln. Wie viele Indigene gibt es noch? Wo sind die Grundwerte noch erhalten? Ist die Frage. In einigen Ländern, erwähnt Bolivien, Peru, gibt es noch viele. In Kolumbien eher wenig. Argentinien, was ja eher eine europäische Gesellschaft ist. Genauso Paraguay, Chile, noch weniger. Und die meisten wurden halt auch hier, gerade hier in Kolumbien, wurden ausgelöscht. Durch die Europäer, durch die Spanier, durch die Missionare, durch die Bekehrung, durch die verschiedenen Epidemien, Grippen, Viren etc. pp.
War denn jede dieser Kontakte mit der westlichen Welt, war das immer unter Zwang oder könnte man sich auch ein Szenario vorstellen, dass ein indigenes Volk sich ganz frei entscheiden könnte, bleiben wir bei unserem Gang oder wenden wir uns der westlicheren Welt zu? Also ist es immer was Negatives aufgezwungen ist oder könnte es eben auch sein, dass die ganz freiwillig sagen würden, eine technologisierte Welt ist ja gar nicht verkehrt vielleicht?
Ja, das ist, was du ansprichst, ein bisschen der Mythos der weißen Götter. Das existiert ja ganz lange, dass die Einheimischen, als die Spanier kamen, auf den Pferden, in den Rüstungen und die Waffen, das als weiße Götter, die auch irgendwann mal mythologisch angekündigt worden waren, wahrgenommen wurden, dem man sich dann am besten hinzugeben hat, unterzuordnen hat, weil die halt Götter sind, Gottstatus haben. Aber auch dieser Mythos gibt es eben nicht in dem Sinne, weil die meisten, und auch das ist überliefert, die meisten Einheimischen, die Europäer, die Spanier als Barbaren sahen, die einfach nur Skuld haben wollten, die unsauber waren, die sich nicht wuschen, die in ihren Kleidern schliefen, die sich untereinander stritten, die nicht jemand geholfen haben, der Not war, der krank war, der Geld brauchte und, und. Aber westliche Technologie damals wie heute ist natürlich sehr, sehr attraktiv, weil es eine höhere technische Stufe ist und alles das reizt den Menschen per se. Bis heute, wir sprechen von Technik, wir sprechen von den Segnungen der westlichen Technik, sagen wir mal Auto, Motorisierung. Hier in Kolumbien und in vielen Ländern Lateinamerikas sind wir weit davon entfernt, zu einer Energiewende zu kommen. Alles, was die Leute eigentlich, wenn sie ein bisschen Geld haben wollen, ist ein Auto. Und wenn es dafür nicht reicht, ein Motorrad. Und wenn es dafür nicht reicht, ein Moped. Aber was früher das Pferd war und den Menschen auszeichnet, ist heute der Motor unterm Hintern. Und das zu brechen, ist beinahe unmöglich. Und das ist, würde ich sagen, der westliche, der nördliche Virus hier, dass Technik vergöttert wird, obwohl es die Menschen nicht unbedingt glücklicher macht. Neulich standen wir 3 Stunden im Stau. Das ist das Ergebnis davon.
Dann schauen wir mal im dritten Teil, wie wir die Zeitenwende vielleicht doch hinkriegen, auch wenn es schwierig erscheint, wie du es gerade ausgeführt hast. Bleiben Sie dran, wir machen nochmal eine kurze Musikpause.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4, parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen, ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu geben. Und dazu brauchen wir dringend Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora Förderverein, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. Im Internet www.lora924.de oder telefonisch 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Wissenschaft kontrovers mit der Suche nach dem richtigen Weg für eine Zeitenwende. Lisa, du bist mit der Technikkritik, die der Wolfgang gerade geäußert hat, nicht so ganz einverstanden.
Ja, ich verstehe natürlich die schlechte Laune aufgrund eines Staus. Allerdings glaube ich, dass die Technik uns sehr viel Freiheit verschafft hat, dass es eben nicht mehr unser Tagesinhalt ist, sauberes Wasser zu finden oder unser Essen zu besorgen, sondern dass es Erntegeräte gibt, die für so viele Menschen jeden Tag Essen auf den Tisch bringen können. Und auch ein Auto ist natürlich, hat seine negativen Seiten, aber es bringt uns schon auch sehr viel Freiheit, dass wir, um Feuer zu machen, nicht mehr unsere Hände wundrubbeln müssen 5 Minuten lang, sondern Streichhölzer haben, die also fängt ja bei ganz kleinen Techniksachen an, die unser Leben einfach erleichtern und uns dafür Platz für anderes im Leben schaffen. Und das sehe ich eigentlich schon als große Errungenschaft an. Natürlich immer mit negativen Seiten, aber...
Und du denkst aber auch, dass die zukünftigen Probleme oder die gegenwärtigen Probleme sich am ehesten durch technologische Lösungen bewältigen lassen?
Ja, das ist natürlich mein westliches Denken, dass ich so erzogen wurde, daran zu glauben, dass die Technik uns weiterhilft und wir nur immer besser in den Techniken werden müssen. Ich finde es natürlich auch inspirierend, dieses Zurück zur Natur und Technik aus manchen Bereichen einfach wieder rauszunehmen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wird es einfach Probleme geben, die auf uns zukommen, wo wir, also ganz banal gesagt, wenn irgendwann ein Meteorit kommt, dann dann wird die Technik uns eventuell helfen und nicht das am Feuer sitzen und eins mit der Natur sein.
Wolfgang, wie können präkolumbianische Werte, Denkmodelle, Muster Lösungen für gegenwärtige Probleme darstellen?
Da treffen natürlich die beiden Welten aufeinander, so hart, dass die Funken stieben. Und das Wichtige wäre, zwischen diesen beiden Welten Brücken zu bauen. Zum Thema Wasser, sauberes Wasser, Lisa. Es gab natürlich nur sauberes Wasser hier ohne Technik. Das ist ja eigentlich erst eine Folgeerscheinung, unsauberes Wasser. Und dass man lange für Wasser gehen muss, wie in Afrika, stundenlang wegen der Dürre. Das ist natürlich zum großen Teil erst eine Erscheinung der unserer neuen modernen Lebensweise und dass wir Wasser verschmutzen. Zur Technik, wenn man die Terrassen, die Inka-Ingenieure bauten, wenn man die heute anschaut, die waren perfekt bewässert. Da könnten Bewässerungstechniker der westlichen Welt so viel lernen, und zwar in dem Sinne, dass kaum ein Tropfen verloren ging. Das war ein optimaler Kreislauf. Wenn wir heute Kreislaufwirtschaft als Buzzword, als da, wo wir hinwollen, vielleicht auch mit der Zeitenwende, wenn wir das so oft hören, dann hatten das die indigenen Gesellschaften bestimmt viel besser raus, eben dieses zirkuläre im Kreisdenken, im Naturkreislaufdenken, als die westlichen Gesellschaften mit der linearen Kurve, die immer nur nach oben geht. Aber du hast recht. Wo beginnt Technik? Wo hört sie auf? Wenn man so will, der erste Faustkeil, den der Mensch erfunden hat, in die Hand genommen hat und damit sein Ernährungssystem verbessert hat, vielleicht auch sein Kriegssystem, ne, wie man will. Das war Technik. Das war Technik. Das war eine intelligente Anwendung einer Ressource. Und seitdem geht ja die Kurve auch linear nach oben, dass der Mensch sich weiterentwickelt hat. Dabei ist die Aufklärung und die Wissenschaft vielleicht nur ein kleiner Teil. Also letztlich sind wir wahrscheinlich alle gefangen in dieser Linearität, die in der Welt ist, vielleicht auch schon bevor die Europäer, bevor das Abendland erfunden worden ist. Vielleicht begann es sogar mit der neolithischen Revolution, als der Sammler, der Jäger und Sammler zum Stillstand kam und sich niederließ und dann auch Privateigentum entdeckte, wo das Vieh grasen konnte, wo die sogenannten Hochkulturen entstanden, Städte, Herrschaftssysteme und. Es ist schwierig, mit Technik zu arbeiten, Technik zu definieren. Und wir sind natürlich alle gefangen in dem System. Und zu sagen, ich brauche es nicht, ich gehe jetzt in die Tiefen des Amazonas und wir leben dort ohne irgendwelche Technik, das wird wahrscheinlich den wenigsten von uns Menschen gefallen. Und die wenigsten, noch weniger, werden wahrscheinlich überleben. Also letztlich, um die Frage zu beantworten, geht es wahrscheinlich, so was der Günther vorher schon intoniert hat, um Kooperation von indigenen Techniken, siehe Bewässerungstechnik, mit mit der westlichen Technik, die aber nicht extraktiv sein sollte, also ausbeuterisch, noch mehr aus dem Boden rausholen, noch mehr Konsum, noch mehr Wachstum, sondern da gibt es ja ganz viele Ansätze in Deutschland, gerade in Deutschland, eben das Transformative, das Kreislaufdenken, das alles stützen sollte.
Wer muss sich denn wie ändern? Wolfgang, was genau ist es, was wir inkorporieren sollten in unserem Denken, um uns aus dieser starren Situation, wo wir auf jede Krise mit einem Rettungsschirm, mit einem Rettungspaket reagieren, um uns daraus zu lösen und resilienter zu werden.
Insgesamt habe ich den Eindruck, dass wir alle irgendwie gedeckelt sind, dass wir alle irgendwo eingesperrt sind und aus diesem Gefängnis nicht rauskommen. Ob das die Wissenschaft ist, Politik, ob das die Medien sind, alle irgendwie sehen, haben eine Art Kirchturmpolitik. So, was wir machen müssen, ist, ja, das sagt der Titel dieses Aufsatzes, auf den die ich bezogen hatte, ist, wir müssen diese Barrieren, so wie die Mauer einmal in Berlin niederreißen. Wir müssen Brücken bauen, Brücken des Verständnisses. Mehr Menschen aus dem globalen Süden müssen in den globalen Norden und umgekehrt, um diese Welten kennenzulernen, um sie verstehen zu lernen. Wir müssen vieles wahrscheinlich von dem aufgeben, was uns lieb und teuer ist. Und umgekehrt natürlich auch. Also insofern ist es ein Geben und Nehmen, ist es ein Brückenbauen, ist es ein Vergemeinschaften von verschiedenen Kultur- und Technikidealen.
Wir wissen doch eigentlich schon sehr lange sehr viel. Rachel Carson hat ihren Roman vom stummen Frühling 1962 geschrieben, der Club of Rome, der hat die Grenzen des Wachstums meines Wissens Anfang der 1970er Jahre veröffentlicht. Das heißt, wir wissen eigentlich sehr, sehr viel, woran es hapert. Warum ist dann 50, 60 Jahre lang nichts passiert? Und wie könnte sich ausgerechnet das dann jetzt ändern? Du sagst Brücken bauen, das ist ein schöner Begriff, aber wo ist die Substanz? Worin bestehen diese Brücken?
Also, die Brücken bestehen bestimmt auch auf wissenschaftlicher Basis. Dass wir, wenn das eine Kritik an der Wissenschaft der Aufklärung ist, dass wir alles in kleinste Teile zerlegen und alles immer kleiner wird und wir den Blick fürs Gesamte verlieren, dass das ein Irrweg ist. Das heißt, so wie die TUM, die TU München, das propagiert seit einiger Zeit sehr erfolgreich, multidisziplinär und transdisziplinär müssen wir wissenschaftlich arbeiten. Wir müssen dieses Wolkenkuckucksheim von vielen Wissenschaftlern, von vielen Studenten erweitern. Was macht die TUM? Die spannt Ingenieurstudenten mit Philosophiefächern zusammen. Genauso gut könnten wir Ingenieurstudenten mit indigener Religion vielleicht zusammenspannen, damit der Wissenshorizont erweitert wird. Also eine große Weiche, die man stellen könnte, ist natürlich die der Wissenschaft, dass wir keine Fachidioten ausbilden. Das wird jetzt vielen Wissenschaftlern gegen den Strich gehen, sondern etwas, was Humboldt war, ein Universalgelehrter, der ganz viel von der Welt verstand und ganz viele lose Enden, ob das in Berlin war, wo er zu Hause war, oder ob das in Kolumbien war, ob das in Ecuador war, wo er ganz viele verschiedene Teile zusammenbrachte und dafür Erklärungen zumindest versuchte zu finden und damit ja dann auch als der erste Ökologe der Welt dann einen Ruf gewonnen hat, jedenfalls in den letzten Jahren. So glaube ich, könnte man ganz viele Weichen in der Wissenschaft stellen. Politisch natürlich, diese Länder müssen viel, viel mehr einbezogen werden in die Gemeinschaft der Industrieländer oder der entwickelten Länder. Wir brauchen viel mehr Austausch. Wenn man sich überlegt, dass ein Land wie Kolumbien und viele tropische Länder 2, 3 Ernten haben, ist das ein unglaublicher Reichtum. Da müssen wir nicht mit Technik irgendwie neue Nahrungsmittel erfinden und genetisch irgendwie züchten, sondern es wächst in vielen Ländern der Welt. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen auch, warum? Weil die Wissenschaft natürlich sehr kommerzialisiert wird und ist. Und nur die Wissenschaft wirklich gut ist, die auch Ertrag abwirft. Also auch hier sind wir im Konsumismus, in der Linearität gefangen. Ich weiß, das ist nicht viel, aber Austausch, Toleranz, einfach über die Grenzen hinausschauen und gucken, was die andere Kultur mir geben kann und möglichst sich auch in diese Kultur hineinzubegeben und in der zu leben, um diese einfach um die Sicht frei zu bekommen. Punkt.
Okay, du hast jetzt die Wissenschaft und die Politik angesprochen. Ich würde gerne im letzten Teil noch mal drauf blicken, was vielleicht die Zivilgesellschaft, also du, ich, Lisa, was wir tun können, um diesen Prozess anzustoßen. Nach einer kleinen Musikpause.
Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute. Seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben. George Bernard Shaw.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Zurück bei Wissenschaft kontrovers und dem Thema Zeitenwende. Wolfgang, wir haben in der letzten Runde gesprochen oder angesprochen, was die Zivilgesellschaft leisten könnte. Hast du da ein paar Gedanken? Eine Art Roadmap vielleicht sogar?
Ja, Zivilgesellschaft, wie du richtig sagst, sind wir alle. Die größten Fortschritte in unserer Historie sind eigentlich, wenn du so willst, aus der Zivilgesellschaft hervorgegangen. Ob das in der Wissenschaft gewesen ist, ob das neue politische Ideen gewesen sind. Warum? Weil Menschen in der Zivilgesellschaft frei sind. Die sind nicht in Lobbys, in Parteipolitik, in Systeme eingebunden. Insofern sehe ich ganz viel Potenzial, dass diese Ideen von der Zivilgesellschaft aufgegriffen werden, weiterentwickelt werden. Und da schließt sich wieder ein Kreis auch zu den Indigenen. Denn dort gab es nach diesen Forschungen, über die wir gesprochen haben, bereits den Begriff der Zivilgesellschaft. Viele Stämme haben im Status einer griechischen Polis gelebt, wo sie gemeinsinnig zusammenkamen, über ihre Themen gesprochen haben, gemeinschaftlich abgestimmt haben. Und zwar damals sogar noch ohne Sklaven. Und bei den Indigenen gab es keine Sklaven, außer diejenigen, die sie in Kriegen festgenommen haben. Die wurden versklavt, aber eigene Leute nicht, während die griechische Polis ja mit Sklaven arbeitete. Also freier Geist, frei in die Zukunft denkend, vieles aufgreifend und vielleicht auch, wenn der Begriff einer Neoaufklärung im Schwange ist, siehe den Physiker und ehemaligen Vizepräsident von Günther, sag, was war das? 1971?
Club of Rome.
Mhm. Club of Rome, der eine Neoaufklärung verlangt, aber nicht sagt, was genau verlangt wird. Hier neue Werte zu finden, die in das Konzept der Aufklärung und das Paket eingepasst werden und vielleicht Leitideen werden für dieses Jahrhundert. Das wäre die Herausforderung. Nicht so sehr auf alle, die Politik, die Wissenschaftler zu warten, sondern jeder macht Vorschläge, versucht diese Vorschläge in der Gesellschaft weiterzutreiben. Das ist Zivilgesellschaft.
Also ich muss sagen, für meinen Teil, ich habe deinen Aufsatz gelesen, ich fand ihn sehr interessant, auch sehr inspirierend, gewinnbringend. Es wird spannend sein zu sehen, ob das Früchte trägt, wie das rezipiert wird, ob es ein Samenkorn ist, das irgendwie aufgeht. Ich habe ja das Gefühl, wir sind in einer Gesellschaft, die, wenn morgen die Weltuntergänge nicht ein Apfelbäumchen pflanzen würde, sondern sich eher noch eine Netflix-Serie reinziehen würde, und bin deswegen ein bisschen skeptisch. Ich denke, wir brauchen da tatsächlich ein Top-Down-Ansatz, ohne dass ich jetzt mit unserer momentanen Bundesregierung die Hoffnung hätte, dass die das schon repräsentiert. Lisa, ich weiß nicht, wie hast du es gesehen?
Ich habe es auch mit Begeisterung gelesen. Ich natürlich als Biologin bin Fan von dem biozentrischen Ansatz, dass man die Natur wieder mehr in den Mittelpunkt rückt. Allerdings glaube ich eben, dass das mit der modernen Technik machbar ist und dass es nicht dieses radikale Zurück zu den Anfängen sein muss. Ich glaube, man muss viele Dinge am Menschen akzeptieren. Der Mensch will Fleisch essen und wir sind viele Menschen. Und ich glaube, das können wir nur mit Technik schaffen, indem wir zum Beispiel künstliches Fleisch irgendwann schaffen. Und deswegen bin ich ein Fan von diesem Brückenschlagen, von Ideologien, von früher wieder hochholen und sagen, wir müssen viel mehr im Einklang mit der Natur leben. Ich glaube aber, dass die moderne westliche Welt die Mittel dazu hätte. Wir müssen nur noch irgendwie aus dem Pushen kommen.
Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Sendung. Vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wir hoffen, dass auch Sie ein paar Inspirationen mitnehmen konnten. Vielen Dank auch an Günter Bauer, der die Technik gemanagt hat. Unsere nächste Sendung ist am Donnerstag, den 1. Dezember 2022, in der wir uns dann, hoch und heilig versprochen, der Epigenetik widmen wollen. Dann verraten wir Ihnen auch, ob es sinnvoll ist, sich ein epigenetisches Shampoo zuzulegen und sich damit die Haare zu waschen. Kein Witz, sowas gibt's wirklich. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und auf Wiederhören.